Herzlich willkommen und bienvenidos zu dem Podcast von PromPeru in Deutschland. Als Auslandvertretung der peruanischen Kommission für Export- und Tourismusförderung leisten wir unter anderem Beitrag zur Positionierung Perus auf dem deutschen Markt. Mein Name ist Jix Gordon, Direktor des Büros mit Sitz in Hamburg. Als eines der vielfältigsten Länder dieser Erde ist Peru reich an Traditionen, Kultur und einzigartigen Lebensräumen. In unserem Podcast Entdecke Peru wollen wir genau diese Diversität widerspiegeln. Freut euch also auf eine Fernreise der besonderen Art und entdeckt mit uns viele spannende Themen rund um das Land Peru.
Ein herzliches Hallo in die Runde. Ich bin Janina und ich begleite euch auch heute wieder bei einer neuen Folge des Podcasts Entdecke Peru. Wir haben letztes Mal über Superfoods gesprochen und machen heute einen Sprung in einen weiteren Sektor, mit dem Peru tagtäglich zu tun hat. Und zwar ist das der Wirtschaftszweig der Textilindustrie. Mit ihrer über 5000-jährigen Geschichte reicht die Verarbeitung von Textilfasern in Peru bis in die Zeit der Prä-Inka-Kulturen zurück. Heutzutage verbindet die heimische Textil- und Bekleidungsherstellung in Peru traditionelle Handwerkstechniken mit moderner Produktionstechnologie. Und auf dem europäischen Markt ist Peru vor allem für seine hochwertige Alpaka-Wolle und Pima-Baumwolle bekannt. Nun wollen wir heute dieses Thema etwas mehr beleuchten, und zwar unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Wie wir das aus den anderen Folgen auch schon kennen, habe ich mir auch dieses Mal einen Gast eingeladen, und zwar Dorothee Speha. Sie ist Sustainability Culture Consultant und mit ihr wollen wir heute über Peru, über Textilien und vor allem über Nachhaltigkeit sprechen. Hallo Dorothee. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, dass die HörerInnen wissen, was du so machst und wer du bist?
Ja, klar. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf, Janina. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Dorothee. Ich arbeite im Nachhaltigkeitsbereich. Ich bin sozusagen Sustainability Culture Consultant. Das bedeutet, dass ich mich mit verschiedenen Sachen über Nachhaltigkeit auseinandersetze. Einmal auf einer sehr, ich würde sagen, technischen Ebene. Ich mache viel mit textilen Zertifikaten, mit Zertifizierung, Qualitätsüberwachung. Das mache ich im Rahmen von einer Kooperation oder von einer Arbeit, die ich mit einem Zertifizierungsunternehmen habe, und habe früher auch tatsächlich sehr viel auditiert. Und weil das eben sehr nerdy ist und sehr technisch und manchmal ein bisschen trocken sein kann, habe ich auch eben irgendwie angefangen, ich sage immer, dieses Knowledge, dieses Wissen zu übersetzen, weil es ist eben ein schwieriges und ein sehr komplexes Thema teilweise mit der Nachhaltigkeit, und es muss Leuten meiner Meinung nach so herangebracht werden, dass sie Bock drauf haben, dass sie Lust haben, mehr zu hören, mehr zu lernen, und das versuche ich halt so ein bisschen zu übersetzen und mache das im Rahmen von Unterrichtsveranstaltungen, aber auch von Events, die ich kuratiere, von Panels, ich schreibe gelegentlich Publikationen, also alles, was sich wirklich darum dreht, wie kann man Menschen Nachhaltigkeit, egal ob das Produzenten sind oder Konsumenten, näher bringen, ohne dass es langweilig wird.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal mega spannend an, und deshalb sind wir umso froher, dass wir dich heute hier als unsere Interviewpartnerin gewinnen konnten. Du hast es ja auch schon angesprochen, Nachhaltigkeit ist ein unumgängliches Thema aktuell für uns und für unsere Zukunft. Warum ist das Thema denn vor allem in der Textilbranche jetzt so wichtig und was bedeutet das für uns als Verbraucher?
Naja, ich glaube, da gibt es mehrere Dynamiken, warum das so wichtig ist. Also einmal ist es natürlich die Sache, die man nicht mehr wirklich wegdiskutieren kann und die immer offensichtlicher ist, es ist ja irgendwas mit unserem Planeten nicht richtig, ne? Also eine gewisse Herangehensweise, wie wir hier agieren, wie wir konsumieren, wie wir eben ja, uns verhalten in dieser Umwelt und in diesem Koexistieren auch mit Tieren und mit Flüssen und mit Wäldern, ist einfach nicht Korrekt. So, das ist einfach so. Und da ist die Textilindustrie leider ganz vorne unter den Top 3 eigentlich immer der Zugpferde, die das halt eben so ein bisschen mit pushen, was eben an unserem Konsumverhalten liegt. Wir wollen immer mehr kaufen. Wir tragen teilweise Kleidung nur noch 7-mal, bevor sie irgendwie in die Tonne, die es ja noch nicht mal gibt für Textilien wirklich, geschmissen wird. Und das hat, wie du dir vorstellen kannst, eben natürlich auch einen Einfluss auf unsere Umwelt. Und ja, deshalb wird es auch immer wichtiger. Und das ist klar, auf Konsumentenlevel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir jetzt überlegen würde, hey, habe ich Kinder, haben meine Freunde Kinder, wie will ich denen diesen Planeten hinterlassen? Selbst wenn ich keine Kinder habe, wie möchte ich mit diesem Planeten umgehen? Was kannst du machen als Konsument? Denkst du über Nachhaltigkeit nach? Auf der anderen Seite, wenn du im Business bist, also sprich produzierst oder Händler bist, eine Marke bist, es gibt mehr und mehr Regularien, es gibt mehr und mehr die Nachfrage vom Markt, dass also heute, wenn du auf eine Messe gehst und du verkaufst da irgendwie, keine Ahnung, dein wunderschönes Cottonkleid, hast du bestimmt 50% der Leute, die dich fragen würden, hey, wie ist denn das hergestellt? Und das hättest du ja vor, lass mal sagen, 10 Jahren wäre das ja undenkbar gewesen, dass jemand gefragt hat, hey, sind die Leute auch alle richtig bezahlt, die deinen T-Shirt da nähen? Und deshalb würde ich sagen, das sind so ein bisschen die zwei Hauptdynamiken, die da einfach langsam so ein bisschen diese Notwendigkeit auch definieren.
Ja, und du hattest jetzt einen Materialtyp, den ich jetzt mal Cotton angesprochen. Materialien spielen hier sicher auch eine große Rolle im Thema Nachhaltigkeit. Wenn man jetzt nach Peru schaut, hier stehen beispielsweise die Textilien und Garne aus Alpaka-Wolle oder auch aus der Pima-Baumwolle im Vordergrund. Sie sind sehr hochwertig und haben auch schon in die internationalen Märkte gefunden. In welcher Beziehung stehen diese Materialien jetzt zum Beispiel aus Peru zur Nachhaltigkeit?
Also erstmal, was ich immer ganz wichtig finde zu sagen, ist, Materialien machen unglaublich viel aus. Ne? Das ist natürlich, also eigentlich, man sagt, die Nachhaltigkeit oder die Sustainability Performance von einem Kleidungsstück, von einer textilen Fläche wird eigentlich im Designschritt sozusagen schon quasi festgelegt. Und mit zum Design gehört natürlich auch eine gewisse Materialauswahl. Es gibt hier, um ehrlich zu sein, und das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen so eine Krux, nicht jeder, der mit Nachhaltigkeit sich beschäftigt, ist gleich der krasse Materialexperte. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen. Aber zu deiner Frage, was du gerade gesagt hast wegen Peru, was hier natürlich total toll ist, ist die Alpaka-Dynamik. Ne? Also wir haben eine riesengroße Diskussion auch auf dem Markt, was gerade Wollfasern oder Wollmaterialien betrifft, weil da ist ja natürlich neben der Nachhaltigkeit per se, und ich glaube, bei Nachhaltigkeit denken viele immer nur an den Planeten und gerade jetzt auch an Menschen, was auch super ist, aber da gibt es ja nochmal dieses extra Level von Tieren und Tierwohl. Ne? Und das ist halt total toll bei Alpaka, weil das vereinigt so viele Sachen, die eigentlich viel nachhaltiger sind. Also erstmal, wenn wir es zum Beispiel ganz ein bisschen plakativ mit Kaschmir vergleichen wollen, was ja schon sehr Mainstream auf dem Markt ist auf eine Art und Weise. Es ist wahnsinnig mehr, also es hält viel, viel länger. Dann auf der anderen Seite wird es ganz anders produziert, weil Alpaka wird ganz oft in kleinen, ich nenne es jetzt einfach mal authentischen Art und Weisen produziert. Das bedeutet, viele von Alpaka-Farmern haben 50 oder weniger Tiere, was ja keine Massenproduktion ist. Also das kann man überhaupt nicht als Massenproduktion klassifizieren. Die Tiere leben auch noch in ihrem natürlichen Lebensraum. Also es ist ganz viel irgendwie die Anden und so. Was, wenn wir es jetzt nochmal mit Kaschmir irgendwie gegenüberstellen wollen, eine ganz andere Nummer ist, weil da sind wir bei Massenproduktion, da sind wir bei ganzen Landstrichen, vor allen Dingen leider in der Mongolei, die da irgendwie von Herden von kleinen Kaschmir-Schafen totgetrampelt werden, die viel intensiver sind, auch was in ihrer Haltung betrifft, was jetzt zum Beispiel Wasser und das Grasen und sowas betrifft. Und da hat Peru natürlich mit diesem, ich sag mal, mit diesem natürlichen Material, mit dieser natürlichen Herangehensweise und diesen Skills, die da einfach rund darum da sind, einen unglaublichen Vorlauf. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht hier Kaschmir und die Mongolei und Kaschmir-Farmer bashen oder so, aber es ist einfach total schade zu sehen, wie so hochwertige Materialien so ein bisschen ausgeschlachtet werden. Und ich glaube, da hat Peru eine echt gute Vorlage, weil es da einen ganz, ganz, ganz tollen Ansatz zu verantwortungsvollem Sourcing gibt.
Ein großes Thema ist ja auch immer die Zertifizierung und Fairtrade-Siegel, eine gerechte Bezahlung der Züchter und Agrikulturen. Die Alpaka-Zucht wird in Peru ja in völliger Harmonie.
Auf jeden Fall sind Zertifikate immer eine gute Sache. Es ist auch immer eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Das Ding ist, und das ist meine persönliche Meinung, und ich arbeite ja sehr viel mit Zertifikaten, it's not for everybody. Ne? Also nicht für jedes kleine Unternehmen macht das Sinn, macht das auch wirtschaftlich Sinn, dadurch, dass es auch einfach eine freiwillige Sache ist. Ne? Also wir reden hier, es gibt Regularien und es gibt sicherlich Einfuhrbestimmungen etc., aber Zertifikate sind immer freiwillig und haben immer ganz viel von dem Abnehmer zu tun. Natürlich merkt man zum Beispiel, wenn das jetzt nach Europa, wenn das nach Deutschland irgendwie importiert wird, dass er immer mehr nach Standards wie zum Beispiel dem Responsible Wool Standard, heißt es auf Englisch, von Textile Exchange gefragt wird. Ein ganz, ganz toller Standard, der sich wirklich damit beschäftigt, in verschiedenen, in verschiedenen Kategorien. Also da geht es einmal um die Tierwohl, um die Aufzucht, um die ganze Farming-Geschichte und dann aber auch um den Handel, also die Nachverfolgbarkeit, die Traceability des Materials. Da sieht man in Peru natürlich schon, dass da relativ viel passiert, weil meiner Meinung nach, in meiner Erfahrung, ist es sowieso in Latin America, South America, passiert recht viel mit Nachhaltigkeit. Es ist eben so, wenn man in einem Environment, wenn man in einer Umgebung lebt, die sehr geprägt von der lokalen Natur ist, wenn das ein großer Teil, ein großer Bestandteil der eigenen Identität ist, glaube ich, geht man damit noch mal ein bisschen vorsichtiger und besser um, als wenn man wie jetzt zum Beispiel in anderen Regionen irgendwie ja das so vorlegt, dass man das eben, wie gesagt, so ein bisschen hinten anstellt, diese Verantwortung, die man da hat. Und da sehe ich eben doch schon auch gerade in Peru viel, dass man da irgendwie diesen Responsible Wool Standard benutzt. Manchmal benutzen Leute auch den GOTS-Standard. Das ist ja mehr so ein Organic-Standard einfach, der ist jetzt nicht speziell nur für Wolle oder so, da geht dann eben auch für die Baumwolle und so. Also da passiert schon viel.
Nun ist es das so, dass mehr als 80% der Alpaka-Population in Peru beheimatet ist. Die Alpaka-Zucht wird zum Beispiel in völliger Harmonie mit der Umwelt betrieben, so dass das Ökosystem der Hochanden stets nachhaltig ist. Und das auch, weil das Alpaka ein Tier ist, das dazu beiträgt, dass die Menschen dort vor Ort in den Hochanden sich ernähren können, sich versorgen. Und deshalb wird das Tier ja auch so geschätzt. In diesem Zusammenhang würde ich gerne auf das Thema Indigenous Fashion eingehen. Möchtest du uns einmal erklären, was Indigenous Fashion ist, was dieser Begriff bedeutet?
Der Begriff Indigenous Fashion ist gerade in den letzten 6 Monaten oder im letzten Jahr hat er einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, was ich auch total wichtig und total gut finde. Im Prinzip geht es darum, so ein bisschen in die eigene Geschichte zu gucken, in die eigene Heritage-Richtung zu gucken, was Textilien und Mode betrifft. Weil es gibt ja, also wenn du das von verschiedenen Perspektiven siehst, es gibt ja einmal natürlich immer diese Art und Weise, Mode als etwas sehr Westliches nur zu definieren, was die Ästhetiken, die Produktionsart und Weisen etc. betrifft. Und das ist ja auch einfach eine Sache, das kann man, denke ich, in 2021, 2022 etc. nicht mehr so fortführen. Das heißt, es ist einmal natürlich eine ästhetische Art und Weise und eine inklusive Art und Weise. Die andere Idee ist aber so ein bisschen gekoppelt an Slow Fashion. Der Begriff Slow Fashion wird dir oder wird einigen von euch, die zuhören, vielleicht was sagen. Da geht es einfach darum, so ein bisschen zu gucken, hey, wie kann ich weniger konsumieren? Wie kann ich ein bisschen die Ressourcen runterfahren, wenn ich Mode eben schaffe oder wenn ich eben so designe, sowas. Ne? Und während ich das irgendwie ganz interessant finde, dass wir in Anführungsstrichen das immer so als unsere Erfindung, unsere Nachhaltigkeitserfindung, gerade Slow Fashion, definieren, ist es eigentlich was eben so ein bisschen eher aus der Indigenous-Richtung kommt. Also wirklich zu schauen, was brauche ich für Materialien? Wann machen diese Materialien Sinn? Welche Wolle setze ich im Winter ein? Welches Material setze ich im Sommer ein? Wie kann ich vielleicht mit natürlichen Pflanzenstoffen, Lebensmittelstoffen etc. Färben, wie kann ich Sachen pflegen, dass sie länger halten, was gibt es für Techniken, das irgendwie zu weben, dann wieder zu färben, zu vernähen. Diese ganze Idee von so ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen bewusster zu konsumieren, aber auch zu produzieren. Und Das geht so ein bisschen in diese Indigenous-Richtung. Plus, und das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, das ist dann auch eine wirtschaftliche Sache sehr schnell. Es gibt eben unglaublich viele Artisan-Gruppen. Es gibt unglaublich viele Artisan-Communities, die gibt es in Peru, die gibt es in Südamerika generell, die gibt es in Südafrika, die gibt es in Indien, die gibt es, glaube ich, sogar in Europa teilweise noch im Balkan. Das sind eben kleine Communities, die ein gewisses Handwerk, ein bestimmtes Handwerk sehr gut verstehen und das eben über Traditionen, über Generationen und Generationen weitergeleitet haben. Und das hat natürlich dann was mit Economy zu tun, wenn man diese Communities unterstützt. Also zum Beispiel Brands, es gibt wahnsinnig tolle Brands, die zusammenarbeiten mit solchen Communities, die denen die Aufgabe geben, in einer respektvollen Art und Weise verschiedene Sachen für sie zu produzieren, die das quasi empowern, dass das diese Tradition und diese Kenntnisse eben weiterleben. Und das unterstützt natürlich dann in dem Fall auch eine ganze Ökonomie, ein ganzes Land.
Das könnte man ja jetzt auch super auf das Land Peru projizieren, welche, gerade weil du sagst, Communities und kleinere Gruppen jetzt auch gerade in den Hochanden, welche Chancen siehst du denn hier vor allem, wenn wir über das Thema Alpaka sprechen in Bezug auf Peru?
Ich denke, dass es da auch hier wieder verschiedene Sachen gibt. Also es gibt natürlich einmal die Chance, Alpaka an sich als Material, wenn man das sourced, wenn man das in seine eigene, in sein eigenes Portfolio mit reinnimmt, eben als Brand, als Händler etc. etc., da wirklich irgendwie eine Chance zu schaffen, ganz, mit einem ganz, ganz tollen Material zu handeln und mit einem ganz tollen Material zu arbeiten und somit Sachen zu produzieren, die eben längerfristig halten, die einen gewissen Wert haben, die nicht austauschbar sind, keine Fast-Fashion-Sachen. Wenn man fertige Stoffe, fertige Fabrics, fertige Items, also Modeteile dann zum Beispiel sourced aus Peru, wäre dann halt die Frage, sich zu überlegen, hey, es gibt super viele Designer, die ganz toll vereinbaren, moderne Schnitte zu machen, Sachen, die total global tragbar sind, aber wo man ganz deutlich erkennt, okay, das kommt aus Peru, okay, das ist mit Alpaka gemacht. Und da wirklich anzusetzen und zu sagen, dass diese Einzigartigkeit und diese Nachhaltigkeit in sich in dem Material eine ganz, ganz große Chance ist für den Export. Und sofern dann natürlich auch für das eigene Land, weil es ja darum zum Beispiel bei diesen Alpaka-Farmern geht, zu sagen, hey, so können wir euch supporten, so können wir mehr Ordern schicken, so können wir zum Beispiel auch ganz wichtig, da immer zu sagen, so hey, das ist eine Kollaboration, das ist ein Business-Vertrag, den man eingeht. Wie kann man helfen, indem man halt nicht hilft sozusagen, sondern indem man halt kollaboriert?
Wenn wir über die Zukunft und Nachhaltigkeit sprechen, würde mich tatsächlich noch interessieren, von dir als Nachhaltigkeit-Expertin, was du dir für die Zukunft wünschst, jetzt explizit auf die Textilindustrie?
Naja, wirklich zusammenzuarbeiten. Also ich bin völlig überzeugt von der Tatsache, dass Nachhaltigkeit halt keine Soloshow ist. Das kann ja schon gar nicht funktionieren. Ich meine, schau dir mal irgendwie, wahrscheinlich jedes Teil, das du anhast, jedes Kleidungsstück, das wir im Schrank haben, ist mehr als nur einen Weg gegangen. Ne? Also das kommt nicht von einer Location meistens. Wir reden hier über globale Supply Chains. Natürlich gibt es auch irgendwie Beispiele, wo das alles super, super hyper local ist. Aber eigentlich ist es eine globale Geschichte. Und was ja auch schön ist, aber das bedeutet, dass man irgendwie sich wirklich an einen Tisch setzen muss und quasi zusammen an Konzepten arbeiten muss. Und das muss auch bedeuten, dass jeder an dem Tisch sozusagen einen Platz bekommt. Das muss aber auch bedeuten, dass es für alle fair ist. Also wir können nicht weiter so machen, dass nur weil wir konsumieren wollen, andere Menschen oder andere Regionen, Landstriche, Biodiversity darunter leiden muss, sondern wir müssen da wirklich gezielt und zusammenschauen, wie ist das fair für uns alle und für alle Beteiligten.
Mhm. Schöner Schlusssatz oder Schlussstatement, um nochmal mit Peru abzuschließen. Was verbindest du mit Peru? An was denkst du, wenn du Peru hörst, jetzt im Textilsinne?
Ich denke vor allen Dingen an Innovation, weil das total eines meiner Lieblingssachen und das wird es für immer sein, ist, dass es, ich finde es super, super spannend, wenn Brands das eben machen, dass sie das nehmen, was sie kennen, was sie von ihrem Heritage, womit sie aufgewachsen sind, die Materialien, die Muster, die Webweisen etc., die sie schon von ihren Großeltern kennen und das eben umsetzen und so ein bisschen translaten in was dann eben wirklich ein Global Design ist. Und ich hab ganz tolle Brands kennengelernt, gerade in letzter Zeit, die das machen, die wahnsinnig schöne Schuhe aus Alpaka produzieren, wahnsinnig coole Sachen, die handcrocheted sind, also handgehäkelt sind, die da wirklich diesen Spagat zwischen, hey, das ist alt, aber gut alt, das sind Traditionen und so setzen wir das um und machen das super modern und das finde ich total spannend.
Danke dir, Dorothee, für das aufschlussreiche Gespräch und ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Bis bald.
Super, danke schön, dir auch.
Weiterführende Informationen findet ihr wie immer auf unserer Homepage oder auf unseren Social Media @entdeckeperu.